nicht. Ich habe im Juli über Vergebung gepredigt und habe gesagt, den zweiten Teil mache ich heute. Nämlich Thema, heute wird Buße sein und Wiedergutmachung. Weil beides ja doch irgendwie, ja, nicht ganz ohne zu denken ist. Auch wenn wir in der Situation sind, und es war ja sozusagen Gegenstand meiner letzten Predigt, dass wir durchaus vergeben müssen manchmal oder sollten oder dürfen, auch ohne dass jemand uns um Vergebung bittet. Ja, na, stell dir vor, ja, die Oma hat sich an dir versündigt und die ist schon gar nicht mehr am Leben. Ja, da hast du keine Chance mehr. Die wird nicht aus dem Grabe aufstehen und dich um Vergebung bitten. Und trotzdem ist Vergebung wichtig, weil es für uns ist. Ich will nicht die Predigt vom letzten Mal wiederholen, weil heute geht es um die andere Seite der Medaille. Ja? Vergebung bedeutet ja, dem anderen die Schuld nicht anzurechnen, das eigene Recht auf Rache und Vergeltung abzugeben und Gott die Rache zu überlassen. Ja? Wie Gott sagt, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ja? Wichtig ist, dass wir Vergebung üben, auch wenn uns niemand um Vergebung bittet. Manchmal muss man da selber durch. Ich habe vor einigen Wochen eine schwierige Situation gehabt mit meiner Chefin. Bei uns hat ja vor einem Jahr unsere Leitung gewechselt. Und ich will das jetzt nicht zu sehr im Detail erzählen, aber manchmal erlebt man das so praktisch, weil Vergebung heißt ja für uns loslassen. Also ich war so, habe ich gestern mit meinem Sohn unterhalten, ich habe sowieso einen relativ hohen Adrenalin-Level. Ja? Ich habe ein sehr hohes Lebenstempo. Und wenn ich dann, manchmal kriege ich richtig Puls, ja, dann, ne? Also ich hatte eine Situation, kriegte noch eine E-Mail, ich hatte richtig Puls. Und ich habe gedacht, ich sage meiner Chefin jetzt mal die Meinung, habe dann auch reagiert, also erstmal runtergekühlt, ne? Ihr dann in der E-Mail geschrieben und habe gedacht, okay, aber wenn du jetzt ihr gegenüber trittst, dann ist erstmal Vergebung angesagt, ne? Dann habe ich ihr bewusst vergeben, das muss gar nicht spektakulär sein. Ich weiß noch, ich saß im Auto, ich war auf der B96 unterwegs Richtung zu Hause und habe das so vor Gott einfach klar gemacht, so, ich vergebe ihr jetzt. Das war jetzt auch nicht sofort ein Glücksgefühl, aber da, 3 Tage später war ich in meiner Dienststelle. Sie kam auf mich zu, sagte, Herr Just, wir müssen mal kurz reden. Sie hat sich jetzt auch nicht bei mir entschuldigt, weil ich glaube, ihr ist das bis jetzt nicht klar, dass, was sie bei mir da ausgelöst hat. Und ja, ist es klar, aber es ist dann auch egal. Es ist ja nicht meine Sache, das zu beurteilen, was sie da zu dieser Aktion getrieben hat. Aber ich habe mit ihr ein wunderbar nettes und angenehmes Gespräch gehabt, weil ich einfach losgelassen hatte und wir konnten uns in die Augen schauen. Und das ist das, was Vergebung macht. Ja? Vergebung ermöglicht, wieder Beziehung zu bauen. Ja, deswegen sind wir jetzt nicht unbedingt die besten Freunde, aber es ist zumindest so, dass, und es war ja am Ende auch mein Problem, weil es hat ja bei mir was ausgelöst, ich war sauer. Vielleicht hat sich ja mein Gegenüber überhaupt nichts dabei gedacht und von daher war es meine Sache, das loszulassen und zu vergeben. Und ich bin dankbar, dass wir dieses Mittel haben der Vergebung, dass wir anderen vergeben können und frei werden, innerlich frei werden, jemandem zu begegnen. Ja, ich mache jedem Mut. Wie gesagt, nicht ganz mein Thema heute. Und, aber das ist manchmal so mein Alltag, ne? Muss man üben und kann jeder von euch üben, ne? Weil jeder von euch hat Kontakt mit Menschen, jeder von euch wird verletzt von Menschen. Buße ist die andere Seite der Medaille. Ja? Also die Frage ist ja, was ist nicht, wenn jemand uns verletzt, wenn jemand an uns schuldig wird, sondern was ist, wenn wir an jemandem schuldig werden? Auch das passiert ja. Na, wir sind ja jetzt alle nicht nur Opfer, ne? Auch wenn sich manche so gerne so inszenieren. Ja? Also es ist ja, ne? Ja, wir haben immer so den Spruch bei uns, den scherzhaften Spruch in der Schule, 9 von 10 finden Mobbing okay. Ja, das, genau, na, das, die jetzt lächeln und nicken, haben den verstanden. Ja? Wir haben ganz viele Täter, die auch sich an anderen versündigen. Auch wir werden häufig zum Täter. Manchmal bewusst, manchmal unbewusst, manchmal wird es uns hinterher klar, was wir eigentlich getan haben. Ja? Und dann ist Buße angesagt, wenn wir an jemand anders schuldig geworden sind. Ja? Und wie wir sehen werden, geht dann wahre Buße eben nicht ohne Wiedergutmachung. Vorsicht, Verwechslungsgefahr. Oft bereuen wir Dinge, die wir getan haben, aber Reue ist nicht Buße? Was bereuen wir nicht alles? Ja? Wir haben so viel, ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, die ich bereut habe. Bereuen heißt, ich wünschte, ich hätte es besser gemacht. Hätte ich mich in dieser Situation doch anders verhalten. Vielleicht bedauern wir auch, was wir getan haben. Ja? Aber ich kann das von mir auch so unterschreiben, ich sage, ich bin oft dann so zerbrochen um meiner selbst willen und um der Konsequenzen, die unser Tun für uns hat. Na, kennt jeder, der Auto fährt? Na? Du bist wieder mal knapp in der Zeit, ne? Fährst mit 80 durch den Ort. 80 ist noch ungefährlich, das gibt nur ein paar Punkte. Also, na, aber du fährst mit 83 durch den Ort. Ja, ist mir mal so gegangen, da hatte ich gerade mal frischen Führerschein. Ne? Ich hatte wie immer Stress, war also irgendwo, ich hatte ein Nachtreffen, war noch für einen Herrn unterwegs, ja, in Hannover. Ich war knapp in der Zeit, 83 in der Ortschaft. 4 Wochen zugucken. Boah, was habe ich das bereut, ne? 4 Wochen ohne Führerschein, ne? 4 Wochen mit Bus und Bahn zur Uni, ne? War das Buße? Nein, ich habe gedacht, boah, ich bin ein armes Schwein. Ne? 4 Wochen muss ich jetzt, ne? Was habe ich das bereut? Ne? 4 Wochen nicht hinter Steuer. Ja? Das heißt, ich war damals in Kanada, fällt mir ein, das war dann auch noch doppelt dramatisch, weil alle durften in Kanada Auto fahren, nur ich nicht. Ne? Weil ich hatte ja keinen Führerschein. Ne? Also, böse Falle. Aber es ist nicht Buße. Ja, Buße, das ist mein erster Punkt heute Morgen, bedeutet das uneingeschränkte Anerkennen, dass wir gegen Menschen und gegen Gott gesündigt haben. Ja, Jesus bringt das ja in Matthäus 25 relativ klar auf den Punkt. Da sagt er, Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Man könnte das auch ein bisschen anders formulieren. Was ihr dem geringsten Bruder oder der geringsten Schwester von mir angetan habt, das habt ihr mir angetan. Ja? Jesus identifiziert sich mit seinen Kindern. Identifiziert sich, schweres Wort, mit seinen Menschen. Ja? Und wenn wir uns an jemand versündigen, dann versündigen wir uns an Jesus. Und wenn wir jemanden verletzen, dann verletzen wir Jesus. Und das ist diese Identifikation, die wir, glaube ich, im Kopf haben sollten, bei allem anderen, worüber wir nachdenken. Ja? Jesus identifiziert sich mit den Menschen. Wenn wir anderen Menschen Schmerzen zufügen, fügen wir Jesus Schmerzen zu. Und wahre Buße bedeutet auch, diesen Schmerz zu spüren und zuzulassen. Ja? Damit meine ich jetzt nicht, wir holen die Peitsche raus, das gibt es ja auch. Ne? Es gibt ja in der katholischen Kirche, namentlich auch, glaube ich, in anderen Kongregationen, gibt es ja Orden, die das propagieren, weil Jesus Schmerzen am Kreuz gelitten hat, hole ich jetzt die Peitsche raus und geißel mich. Ne? Ja, gibt es wirklich? Ich weiß nicht, wie die Orden heißen, die das hochhalten, das meine ich nicht. Ja, also niemand muss jetzt heute nach dem Gottesdienst morgen losgehen, sich eine Peitsche kaufen und dann immer, wenn er in der stillen Zeit vom Kreuz kniet, die rausholen und sich einmal geißeln. Aber wenn wir schuldig geworden sind, dass wir es realisieren und dass wir spüren, dass wir unserem Gegenüber Schmerzen zugefügt haben und damit Jesus auch, das halte ich für ganz zentral. Ja? Denn das ist der Schmerz, den Jesus am Kreuz getragen hat. Ich weiß es nicht, warum ihr euch so bekehrt habt. Die Mehrheit würde sagen, weil uns Gott gerufen hat, das würde ich auch sagen. Aber es mag viele Gründe geben, was uns damals so angesprochen hat. Ich erinnere mich an meine eigene Bekehrung 1981, Evangelia Wanne-Eickel, in dieser wunderschönen Weltstadt Wanne-Eickel, im Saalbau, Richard Krise, die Älteren von Ihnen kennen ihn noch, stand dann da, der konnte ja, du nickst, ja, der konnte ja sehr herzerwärmend predigen, ich habe ihn sehr gemocht. Ja, ich war damals 10 Jahre alt. Und dann steht also Richard Krise, ich weiß, ich werde es nicht vergessen, du weißt nicht, wie oft du noch Gelegenheit hast, dich zu bekehren. Also, es kann heute deine letzte Chance sein. Und Klein Friedemann saß da. Ja? Und natürlich habe ich mich damals bekehrt, weil ich wollte ja nicht, dass es meine letzte Chance ist. Und unterm Strich hätte es ja auch so sein können. Ne? Ja? Aber richtig Schmerz über mein Leben, richtig Schmerz über meine Gottesferne, Ich war 10. Ja? Man kann sich bekehren aus Angst vor Strafe. Man kann sich bekehren aus Angst vor der Hölle. Ja? Und weil es gibt keine Evangelisten, die sagen, besser aus Angst vor der Hölle bekehren als gar nicht. Ne? Alles richtig. Ja? Manche haben sich vielleicht an uns bekehrt, weil sie dazugehören wollten. Ja? Zur Gemeinde. Es mag viele Gründe geben, aber letztlich führt das irgendwie zur Rettung. Ja, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt sie uns. Das muss aber bei Weitem nicht heißen, dass wir wirklich in die tiefe Buße gekommen sind und Erlösung in unseren Lebensbereichen empfangen haben. Und ich kann mich an Situationen erinnern, wo mich Gott dann wirklich, zwar sehr viel später, in die Buße geführt hat und ich bitterlich weinend vorm Kreuz lag, weil ich gemerkt habe, boah, da habe ich jetzt aber richtig Mist gebaut und es geht hier wirklich nicht mehr weiter. Ja? Und habe den Schmerz Jesu gespürt. Das war eine völlig andere Erfahrung, kann ich euch sagen, als das 1981 bei Richard Krise, obwohl ich das nicht kleinreden will, ja? In der Evangelisation. Ja, was bedeutet wahre Buße? Metanoia steht da im Griechischen und das bedeutet Umkehr. Das Griechische, also Buße heißt wörtlich Umkehr. Das heißt, Umkehr heißt, ich bin nach Norden unterwegs, habe gemerkt, da scheint die Sonne nicht, ich drehe um 180 Grad und gehe nach Süden. Das ist das, was griechisch Umkehr bedeutet. Ja, von Norden umdrehen nach Süden, von Westen nach Osten, wie auch immer, in die umgekehrte Richtung weitergehen. Ja, und das geht häufig nicht ohne das einher, dass wir wirklich diesen Schmerz spüren, den wir anderen zugefügt haben, ja, die auf der Liebe zu Gott und zum anderen beruht. Und wenn wir über Buße reden, dann sehen wir vor allen Dingen, will ich mal zwei Menschen gegenüberstellen heute Morgen, über die ich reden will. Wir kommen nachher noch zu einem dritten, also eigentlich geht es um drei Personen, zwei davon Könige. Ja, die ersten beiden großen israelischen Könige, bibelkundige Menschen wissen, es waren Saul und es waren David. Gott hatte ja ursprünglich gar nicht vor, dem Volk Israel einen König zu geben. Das ist eine andere Geschichte. Man hat irgendwann, wollte das Volk einen König haben, dann hat Gott gesagt, ja gut, dann lasse. Na, und er hat dann Saul auserwählt. Ja, ein Mann nach seinem Herzen, er wurde gesalbt, er wurde zum König berufen. David übrigens auch. Und wenn man das Leben von David und Saul vergleicht, mein Mentor hat immer damals gesagt, ein Pastor und Mentor Peter Dippel hat immer gesagt, also David war der größere Schuft als Saul, so insgesamt. Ne? Ja, David war der schlimmere Finger. Und man hat, ich hab manchmal mit Gott geschimpft, der war Bayer, ne? Ich hab manchmal mit Gott geschimpft, dass er mit David so umgegangen ist. Aber was war denn eigentlich anders? Für die, die nicht ganz so bibelkundig sind, Saul ist aus der Gnade gefallen und endete im Wahn. Und David war der größte König und ja, Salomo sein Nachfolger. Ja, und er hat Gnade gefunden vor Gottes Augen. Warum ist Saul aus der Gnade herausgefallen? Ja, am Lebenswandel kann es nicht unbedingt liegen. Saul hat sich lediglich Kleinigkeiten zu Schulden kommen lassen. Zwei Geschichten werden uns erzählt im Alten Testament. Ich will die nicht alle lesen. Ich habe mir die Texte hier alle rausgeschrieben. Das ist eine Menge Grau. Seht ihr das hier auf meinem Konzept? Ja, dass die Bibeltexte sind grau hinterlegt. Ich werde euch ein bisschen Geschichten erzählen, euch mit reinnehmen in diese Geschichten und einige Ausschnitte lesen. Das Erste, was ich jetzt lesen möchte, ist 1. Samuel 13. Einige von ihnen, also vom Volk, überquerten den Jordan und flohen in die Gebiete von Gad und Gilead. Das Volk Israel war ja immer im Kampf mit seinen Nachbarn. Die hatten ja immer irgendwie Beef und die Nachbarn wollten sie immer ausrotten. Ja, stellt euch vor, das kleine Volk inmitten der großen Weltvölker, das kleine Volk, was sich noch herausgenommen hat und so frech war, an einen Gott zu glauben. Ja, die Assyrer, die Babylonier, die Philister, die hatten alle ganz viele Götter. Ja, und Gott beruft ein kleines Volk und sagt ihnen, hallo, ich bin euer einziger Gott. Ja, und die anderen Völker wollten, solange Israel besteht, das Volk immer auslöschen. Also, die waren immer irgendwie beschäftigt, im Kampf. Ja? So, also, Saul blieb in Gilgal und seine Männer zitterten vor Angst. Kann man verstehen. Ja? Er wartete dort 7 Tage auf Samuel, wie dieser ihn zuvor angewiesen hatte. Aber Samuel, der große hohe Priester, der dazu auserwählt war, Gott Opfer zu bringen, kam nicht nach Gilgal. Als Saul merkte, dass seine Krieger anfingen, ihm davonzulaufen, verlangte er, bringt mir das Brandopfer und die Friedensopfer. Und er selbst brachte das Brandopfer dar. Ist nicht so schlimm, oder? Also eigentlich musste Samuel das machen, ne? Weil der war ja der Priester, der hat gesagt, pass auf, du wartest hier auf mich, ich komme und erledige das. Nur hat er sich verspätet. Also dachte Saul, okay, doof jetzt, ne? Die Leute laufen mir weg, das ist jetzt nicht so optimal, also mache ich es halt selber. Kleinigkeit, oder? Ja, kaum hatte er die Opferhandlung vollzogen, traf Samuel ein. Saul ging ihm entgegen und begrüßte ihn, aber Samuel sagte, was hast du getan? Saul antwortete, ich musste mit ansehen, wie mir die Männer davonlaufen und du bist nicht zum vereinbarten Zeitpunkt erschienen, während die Priester schon in Michmas bereitstanden. Dann merkst du was? Du bist schuld. Na? Du bist nicht rechtzeitig gekommen. Ich hätte ja gewartet. Aber du, Samuel, du bist schuld. Kennt ihr das? Eigentlich sind wir, ne? Eigentlich haben wir uns versündigt. Und damit wir jetzt nicht, ne? Ja? Erstmal ist der andere schuld. Ne? Ja? Einige lächeln, die kennen die Situation. Ne? Ja? Vorausgegangen in dieser Situation ist eine eigene Überheblichkeit. Ne? Sagen wir mal, boah, ich kann das schon selber. Ich brauche Samuel nicht. Ja? Und dann führt er den guten Grund fürs Fehlverhalten an. Ja, die Lebensumstände, meine Leute liefen davon, die hatten Angst, ja, und du bist schuld. Wärst du rechtzeitig da gewesen, hätte ich mich nicht versündigen müssen. Ergebnis ist, dass Samuel sagt, du hast dich versündigt, ja, deine Herrschaft wird nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Auch hier gibt es schon die Vorschau für David. Kleinigkeit. Aber die Frage ist ja nicht, was haben wir begangen? Wie groß ist die Schuld, die wir auf uns geladen haben? Sondern wie sehr gehen wir in Reaktion? Schieben wir jetzt auf die Lebensumstände? Naja, ich musste ja das so tun. Ne? Ja. Ich hatte einen Termin, ich musste mit 85 durch die Stadt fahren. Sonst wäre ich zu spät gekommen. Banales Beispiel. Ja, ich musste mich so und so verhalten. Ja, tut mir leid, ich habe dich jetzt halt verletzt, aber ich musste das so tun. Ja. Und naja, Gott wird es schon verstehen. Gott ist gnädig, ne? Und der versteht das schon, dass ich jetzt so handeln musste. Das ist die Buße Sauls. Gibt eine zweite Situation, auch da wieder kriegerische Handlung. Und Gott hatte beauftragt, vollstreckt den Bann an dem Volk, gegen das ihr kämpft, und vernichtet alles Vieh. Den Bann vollstrecken heißt, den Bann vollstrecken halt. Ne? Also alles hinrichten, was da war. Und dann gingen die Soldaten da rein, ne, und sahen das, boah, die haben aber schon nette Kühe und nette Schafe und ja, alles. Ne. Boah, hör mal, das können wir jetzt doch nicht machen. Einige hatten schon die Dollarzeichen in den Augen. Ne. Dollar gab es damals noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ne. Wir können die noch. Ne. Und nee, und Saul hat, ne, und Saul hat das nicht verhindert als König. Ja. Und dann kam Samuel wieder dazu und ja, begrüßte Saul ihn, der Herr segne dich, sagt er, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Und Samuel war ja nicht blöd, ne? Samuel sagt, ja, woher kommt dann das Blöken der Schafe und das Gebrüll der Rinder, das ich höre? Und jetzt macht Saul eine Wende und merkt jetzt, er ist ertappt, ne? Er hat den Samuel angelogen und merkte, boah, das muss ich jetzt irgendwie gerade bügeln und sagt dann Folgendes, meine Männer haben sie von den Amalekitern mitgebracht. Sie haben die besten Schafe und Rinder verschont, gab Saul zu, aber sie wollen sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darbringen. Religiöse Handlung. Boah, für Gott ist doch das Beste gut genug. Also, ne? Rauf auf dem Altar. Die Besten. Ja? Gott hatte aber gesagt, vollstreckt den Bann. Ja? Alles andere haben wir vernichtet. Da sagte Samuel zu Saul, hör auf damit. Vernimm, was der Herr mir letzte Nacht gesagt hat. Und dann kommt eine weitere Gerichtsbotschaft. Ja. Und dann geht Saul so ein bisschen in die Diskussion. Ne? Wir diskutieren dann, versuchen unsere eigene Sünde wegzudiskutieren. Aber ich habe dem Herrn gehorcht, beharrte Saul. Ich habe den Auftrag, den der Herr mir gab, erfüllt. Ich habe Agag, den König von Amalek, hergebracht. Und mit allen anderen, die habe ich getötet. Dann haben meine Männer nur die besten Schafe und Rinder als Beute mitgenommen, um sie dem Herrn, deinem Gott, zu opfern. Ich habe doch nichts Falsches gemacht. Ja. Und Samuel sagt dann den Satz, den wir häufig zitieren hier. Aber Samuel entgegnete, was gefällt dem Herrn mehr? Deine Brandopfer und Opfergaben oder dein Gehorsam gegenüber seiner Stimme? Ihm zu gehorchen ist viel besser als ein Opfer. Ja, Samuel lügt, Samuel redet sich raus. Er versucht, schmerzhafte Konsequenzen zu vermeiden und auf seine Sünden angesprochen, wird er religiös. Ne? Manchmal ist es bei uns Christen auch so, je größer die Sünde in unserem Leben, umso höher gehen die Hände im Lobpreis. Wenn wir uns dann wenigstens ergeben würden, aber meistens ist das nicht so. Ja? Am Ende, als er merkt, es gibt überhaupt keinen Ausweg mehr für ihn, dann unterwirft er sich, aber dann ist es leider auch, er unterwirft sich gerade nicht, aber damit verspielt er den Segen Gottes. Und erst als er merkt, es gibt überhaupt keinen Ausweg mehr, dann sagt er, komm, dann gehen wir jetzt zusammen. Und Samuel sagt, nö. Versteht ihr, Buße Sauls ist genau das. Wir werden ertappt, wir fangen zu argumentieren, wir reden unsere Sünde klein, wir suchen nach Rechtfertigung. Das ist auch gar nichts, wir ticken auch teilweise so, glaube ich, von unserer Psyche, weil wir, wenn wir merken, dass wir was verkehrt gemacht haben, irgendwie müssen wir unsere Seele wieder zum Frieden kriegen. Weil wir wollen ja im Einklang mit uns leben. Ne? Ja? Und dann sitzen wir da und denken mir, boah, wie kriege ich das jetzt wieder schön? Und dann suchen wir diese Erklärungen. Aber Buße und Erklärungen sind nicht gefragt, weil wir verbauen uns damit nämlich die Erlösung und die, ja, dass wir wirklich frei werden von dieser Sünde. Und dann haben wir halt David. David als das Gegenbeispiel. Und David war ein wirklich schlimmer Finger. Kennt ihr die Geschichte? Die meisten kennen sie, ich erzähle sie euch nochmal. David hatte schon 7 Frauen, das war damals so. Ja, die Könige konnten eigentlich alles haben, was sie haben wollten. So, und jetzt sieht er, guckt aus seinem Palast, sieht gegenüber eine wunderschöne Frau beim Baden. Ja, die hatte vergessen, die Vorhänge zuzuziehen. Da sie beim Baden war, hatte sie verständlicherweise wenig an. Und die Hormone von David gerieten, sag ich mal, in Wallung. Und er dachte, boah, die hätte ich gerne. Jetzt konnte er als König natürlich theoretisch alles kriegen, was er haben wollte. Das Problem war nur, Bathseba, so hieß die junge Dame, war verheiratet. Und das war extrem doof. Ja, weil das heißt, David konnte sie nicht besitzen. Und dann geht natürlich das Kopfkino los. Ne? Einige von euch kennen das. Boah, die ist aber schön, boah, ich darf aber nicht. Ne? Ja, und als Usia dann damals, so hieß ihr Mann, im Krieg war, hat er sich zu sich in den Palast geholt, hat mit ihr geschlafen. Der Nachteil, das hätte keiner mitgekriegt, ne? Der Nachteil war, die Dame wurde schwanger. Keine schöne Situation. Also hat er Usia aus dem Krieg her beordert und hatte gehofft, also wenn die jetzt Verkehr haben, dann kann ich ihm das Kind unterschieben. Ja, so ein bisschen intrigant war der Mensch auch. Ja. Das Problem war, Usia war wirklich ein ehrfürchtiger Mann, und hat gesagt, solange wir noch im Krieg sind, schlafe ich nicht mit meiner Frau, da lebe ich enthaltsam. Jetzt hatte David das nächste Problem. Und dann hat er gedacht, um Himmels Willen, wie löse ich das jetzt? Und dann hat er einen Hauptmann rangerufen, hat gesagt, pass mal auf, wenn Usia jetzt wieder in den Krieg geht, dann stellst du ihn mal vorne an die Front, da wo es richtig abgeht. Ehebruch mit Mord vertuschen, liebe Leute, ganz großes Kino. Ja? David ist von nichts zurückgeschreckt, von gar nichts. Ja? Ehebruch, Mord. Und trotzdem ist er der größte König geworden, den das Volk Israel jemals hatte. Warum? Saul, ein Lobpreisopfer zur verkehrten Zeit gebracht, nicht alle Rinder getötet und David, Ehebruch und Mord. Wow. Warum? Gott schickt Nathan zu David, den Propheten, Und Nathan erzählt ihm eine Geschichte. Ich will jetzt die ganze Geschichte nicht vorlesen, jedenfalls eine Gleichnisrede auf die Situation. Und fragt dann David am Ende, was soll mit diesem Mann geschehen? Und der sagt, naja, klar, der muss ja verurteilt werden. Zum Tode muss er verurteilt werden. Dann sagt Nathan, ja, das bist du. Ich habe dir gerade eine Geschichte erzählt und einen Spiegel vorgehalten. Das ist exakt dein Verhalten. So, und David sagt jetzt nicht, boah, weißt du was? Meine Hormone waren so in Wallung. Und die sah auch so gut aus. Nathan, wenn du die gesehen hättest, du hättest das auch gemacht. Da steht ein ganz lapidarer Satz. 4 Wörter. David bekennt seine Schuld. Mehr steht da nicht. 4 Wörter. Keine Argumentation mit Nathan, keine große Rechtfertigung. Gott, der David bekennt seine Schuld. Da bekannte David Nathan, das steht noch ein bisschen mehr, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Saul ist im Wahn geendet. David musste wegen dieser Sünde nicht sterben. Als Nathan nach Hause zurückgekehrt war, ließ der Herr das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, todkrank werden. Und dann passiert das, wo ich glaube, wir so ein bisschen eine Idee kriegen von dem, was es heißt, den Schmerz Gottes zu spüren. David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Eintreten vor Gott für das, was wir verbockt haben. Das ist die Haltung Davids. Er akzeptiert die Wahrheit, er richtet die Aufmerksamkeit auf den Verletzten, er fühlt den Schaden, er übernimmt Verantwortung und er ist am Ende auch bereit, die Konsequenzen für seine Sünde zu tragen. Das war dann am Ende auch, dass der Junge sterben musste. Der Junge ist am Ende gestorben. In der Zeit hat David einen Psalm geschrieben, den wir so gerne singen, immer mal wieder auch in unseren Gottesdiensten, der Psalm 51. Ich lese den mal in Auszügen. Gott sei mir gnädig, um deiner Gnade willen und vergib mir meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde, denn ich bekenne meine Sünde, die mich Tag und Nacht verfolgt. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was in deinen Augen böse ist. Darum wirst du Recht behalten mit dem, was du sagst, und dein Urteil über mich ist gerecht. Sieh meine Sünde nicht mehr an und vergib mir meine Schuld. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Verstoße mich nicht aus deiner Gegenwart und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das Opfer, das dir gefällt, ist ein zerbrochener Geist. Ein zerknirschtes, reumütiges Herz wirst du Gott nicht ablehnen. Der Psalm ist ein bisschen länger, Psalm 51, für alle die ihn zu Hause nachlesen wollen. Ich habe nur die wichtigen Sachen gehighlightet. Ein Gott wohlgefälliges Opfer ist ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Und die Buße Davids beginnt genau hier. Und die Buße, die, glaube ich, Gott von uns möchte, immer wieder, die Gott uns führen möchte, weil wir können das, glaube ich, auch nur begrenzt machen, die Gott uns führen möchte, ist, manchmal brauchen wir Zerbruch, um unseren eigenen Stolz vom Thron runterzuholen und einfach Gott wirken zu lassen. Diese Momente vor dem Kreuz, wenn wir wissen, wir haben es verbockt, wir haben es versaut. Da ist nichts mehr, was auch noch in irgendeiner Weise gut wäre. Und wir haben Gott damit verletzt und natürlich unsere Mitmenschen. Ja, ein zerbrochener Geist und ein zerschlagenes Herz. Das führt uns in die Buße. Das Anerkennen, dass wir es nicht hinbekommen haben, dass Jesus um unseretwillen am Kreuz Schmerzen gelitten hat und unser Nächster, an dem wir schuldig geworden sind, auch Schmerzen leidet. Oft ist ja der Opfertod Jesu für uns, die Schmerzen Jesu eher abstrakt. Wenn wir Abendmahl feiern, und das tun wir ja heute, dann erinnern wir uns daran, ja, Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Sünden und er hat sein Blut gelassen und Blut geopfert. Und, ne? Aber, ey Leute, sagen wir mal ehrlich, wann haben wir das letzte Mal diese Schmerzen gespürt? Wann haben wir das letzte Mal das gespürt, was Jesus das wirklich gekostet hat? Also wenn es bei euch so ist, für mich ist das oft eher abstrakt. Wir haben so eine nette Form von Gemeinschaft. Ich will das auch gar nicht das Abendmahl kleinreden. Ich finde das total wichtig. Das ist ja auch was Gott eingesetzt hat. Aber das wirklich zu spüren und Gottes Wahrheit über dem eigenen Versagen zu spüren, das hatte für mich zumindest noch eine völlig andere Dimension. Ja? Und es wird auf einmal sehr konkret, was Jesus getan hat, was Jesus gelitten hat. Weil wir merken, wir bringen es nicht. Wir können es nicht. Alles, was wir irgendwie anfangen, ist zum Scheitern verurteilt. Das wird sehr konkret. Und Buße heißt, wir spüren diesen Schmerz in unserem Geist, in unserem Herzen. Und wenn dem so ist und wenn wir in so eine Buße geführt werden, dann sind wir offen, und das ist mein letzter Teil für heute, nämlich sind wir offen für Wiedergutmachung. Ja, wenn dem so ist, dann passieren genau zwei Dinge. Wenn wir in so eine Buße kommen, wir erleben die Vergebung und göttliche Gnade und werden frei von dem, was uns belästigt, von dem, was uns belegt. Wir müssen nicht Erklärungen finden, wir müssen nicht Dinge finden, wo wir mit unserer Seele wieder Frieden finden, sondern der göttliche Friede kommt vom Kreuz her und erlöst uns und es kommt eine Freiheit. Und wir werden befähigt, andere um Vergebung zu bitten und Wiedergutmachung zu leisten. Wiedergutmachung ist ein bisschen aus der Mode gekommen, weil Christus ja bezahlt hat. So ist zumindest unsere Theologie. Ne? In Konsequenz bleibt aber unser Gegenüber ja immer noch das Opfer unserer Sünde. Daher ist es biblisch, wenn wir jemanden verletzt haben, wenn wir an jemandem schuldig geworden sind, Wiedergutmachung zu leisten. Schon im Alten Testament ist es gängige Praxis und Gebot Gottes. Es ist also keine neue Erfindung. Ja, 2. Mose, nur ein Beispiel: Wer ein Rind, ein Schaf oder eine Ziege stiehlt und dann schlachtet oder verkauft, muss das Rind fünffach und das Schaf oder die Ziege vierfach ersetzen. Wiedergutmachung. Warum jetzt Rinder mehr wert waren, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber auf jeden Fall fünffach und vierfach. Wenn Feuer auf eine Dornenhecke übergreift und dadurch Garben und Getreide oder sogar ein ganzes Feld verbrennen, soll derjenige, der das Feuer angezündet hat, den Schaden ersetzen. Wiedergutmachung. Im 5. Mose haben wir, und der Herr sprach zu Mose, wenn jemand gegen den Herrn sündigt, da geht es dann nicht nur um Diebstahl, da wird es auch ein bisschen grundsätzlicher, und ihm die Treue bricht, indem er einen Gegenstand, den ein anderer ihm anvertraut oder ausgeliehen hat, als sein Eigentum ausgibt oder ihm etwas stiehlt oder ihn erpresst oder wenn jemand einen verlorenen Gegenstand findet, dies aber abstreitet oder deswegen sogar einen Meineid leistet, Meineid. Wenn also jemand eine dieser Sünden begangen hat und dadurch schuldig geworden ist, soll er das gestohlene, erpresste oder ihm anvertraute oder das verlorene, welches er fand und für sich behielt oder das, was er durch das Ablegen eines Meineids unrechtmäßig erhielt, zurückgeben. Am Tag seines Schuldopfers soll er der Person, der Schaden zugefügt würde, in voller Höhe Ersatz leisten, zuzüglich 20% des Werts. Na, du leist dir, ich mag das Beispiel nicht so gerne, aber mir fällt gerade kein besseres ein, du leist dir von deinem Nachbarn eine Heckenschere. Du machst sie kaputt. Na? Dann gehst du mit der Heckenschere rüber, sagst du, kannst du mir vergeben? Ja, kann er machen, dann hat er aber die kaputte Heckenschere. Na? Wiedergutmachung heißt, ich lasse die Heckenschere reparieren und packe noch ein Gartengerät obendrauf. Das ist Buße und Wiedergutmachung. Ja? Weil das hilft, ganz nebenbei, hilft das wieder Vertrauen zu kriegen, dass er uns vielleicht auch nochmal was leiht. Ja? Zu wissen, wir haben Vertrauen zerstört, wie bauen wir Vertrauen wieder auf? Ja? Warum Wiedergutmachung? Und das ist, glaube ich, durch das Kreuz nicht aufgehoben, im Gegenteil, weil es Gottes Gesetz ist, um Opfer und Täter zu heilen. Wir spüren den Schmerz, werden Teil des Schmerzes, den wir zugefügt haben, und das Opfer lernt wieder Vertrauen zu fassen. Und ich würde das nicht so schnell wegtun. Und es ist oft, wenn wir einander schuldig werden, und wir werden in der Gemeinde einander schuldig, das ist überhaupt keine Frage. Ja? Hey, zu sagen, was, wie kann ich dir helfen, wieder Vertrauen aufzubauen? Da ist Vertrauen kaputt. Was, na, das, was die Amerikaner immer in dieser Dienstleistungsmentalität, what can I do for you? Was kann ich für dich tun? Nicht so Buße-Sauz-mäßig, Entschuldigung, war nicht so gemeint, ich musste das so tun. Hey, sondern ich habe dich verletzt. Was kann ich tun, dass wir wieder miteinander klarkommen? Und den anderen mal kommen lassen und sagen, hey, das würde mir jetzt helfen. Wiedergutmachung hilft dem Opfer, die Wunden zu heilen, Vertrauen wiederherzustellen. Wiedergutmachung hilft dem Täter, den Schmerz des Schadens zu fühlen, die sündigen Gewohnheiten zum Tod am Kreuz zu bringen, den Preis in unseren Taten in unser Herz zu schreiben. Es gibt eine schöne Geschichte im Neuen Testament, mit der will ich gerne schließen, wo es auch um Wiedergutmachung geht. Zachäus, ne? Kleines Männchen, ne? So ein abgebrochener, ne? So quadratisch praktisch gut. Vielleicht war der auch nicht quadratisch, sondern einfach nur 1,50 hoch. Jedenfalls, Jesus kam durch die Stadt und Zachäus hatte einen Beruf, der war jetzt nicht so beliebt. Ne? Finanzminister, ne, okay, ist jetzt vielleicht ein schlechter Vergleich. Er war Zöllner. Er durfte also richtig schön Geld abkassieren, ne? Steuern nach Belieben festsetzen, hoch, runter, und er hat sich mal gut einen in die Tasche gewirtschaftet, aber er wollte halt gerne Jesus sehen und er konnte Jesus nicht sehen. Er steigt also auf einen hohen Baum, um von oben zu gucken, und Jesus sieht ihn und lädt ihn, ja, und dann lädt er ihn zu sich ins Haus ein, und Zachäus tut wirklich in Gegenwart Jesu Buße, und dann sagt Matthäus Folgendes, währenddessen, ab Vers Lukas 24, ab Vers 8, währenddessen stellte Zachäus sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute bei der Steuer betrogen habe, werde ich es ihnen vierfach erstatten. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn auch dieser Mann ist Abrahams Sohn. Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Luther sagt Heil, ich finde das fast noch schöner. Ich habe jetzt gerade Neues Leben gelesen. Luther sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Liebe Leute, Wiedergutmachung bringt Heil. In Klammern Heilung. Für diejenigen, die schuldig geworden sind, und für diejenigen, an denen wir schuldig geworden sind. Wir feiern heute das Abendmahl und wir erinnern uns und verkündigen den Tod des Herrn. Und es hat schon eine Bedeutung, ob wir dies mit einem selbstgerechten oder mit einem bußfertigen Herzen tun. Und wenn Gott dir was gezeigt hat, was du bereinigen musst, wo Schuld ist, wo du dich an deinem Bruder, deiner Schwester versündigt hast, dann darfst du das ans Kreuz bringen und dann auch das mit deinem Nächsten bereinigen. Ich finde, dass das Abendmahl ein wunderbarer Ort ist, zum Kreuz zu gehen und auch Buße zu tun. Und zu sagen, hey, da bin ich schuldig geworden, da habe ich Stolz in meinem Herzen, da bin ich nicht in dem, was Gott für mich haben will. Und ich bete dafür, dass ihr in diese Momente hineinkommt, jeder Einzelne, wo Gott euch was zeigt, dass ihr die Möglichkeit habt, da reinzugehen. Sagen, Herr, ich habe es verkackt. Sorry, ist ein bisschen schwach. Bitte vergib mir. Ich will das gar nicht mit dir diskutieren, ich will gar nicht Erklärungsversuche erfinden, sondern hier bin ich. Ich habe nichts zu bringen, außer meiner leeren Hände. Bitte erlöse mich. Spontan, letzte Geschichte, fällt mir der Luther-Film ein, wo Luther sehr schwer in Bedrängnis war. Er sollte vor den Papst, und Luther war ein sehr, sehr verzweifelter, von Selbstzweifeln geplagter und auch angefochtener Mensch. Und er war in diesem Keller, er verließ, er hatte ganz, ganz starke Kämpfe, und er spricht nur diese vier Worte auf. vielleicht sind es auch fünf. Ich bin dein, erlöse mich. Das ist eine Haltung, die wünsche ich uns. Die wünsche ich uns in unserem Leben. Ich bin am Ende. Wir singen zwei Lieder, die das ein bisschen zusammenfassen wollen. Und ich bitte euch, dass ihr die wirklich im Gebet so vor Gott singt und offen seid für Gott, was er euch sagen will. Amen.